die Zeit von meiner Depression, meine Geburt, meine Schwangerschaft, das wird immer ein Teil von mir sein. Und das ist aber auch gut. Und ich habe immer noch teilweise Tage, wo ich sehr viel an die Zeit zurückdenke, wo ich traurig werde und wo mich die Zeit belastet. Aber ich sehe sie natürlich jetzt viel mehr als Chance, dass ich auch stärker geworden bin. Ich bin unglaublich dankbar, dass ja mein Sohn ein gesunder Bub ist. Und das muss ich mir immer wieder vor Augen führen, dass das ja eigentlich die Hauptsache ist. Aber die Hauptsache ist halt auch, nebst dem gesunden Bub auch ein gesundes Mami zu haben.
Heute ist Valentina Fruttig bei mir und ich darf mit ihr über zwei grosse Themen reden. Als erstes geht es um ihren Beruf. Valentina ist Kunsthistorikerin und gibt uns super spannende Einblicke, wie sie zu diesem Beruf gekommen ist, warum sie Kunst schon seit sie ganz klein ist, liebt und was für Tipps die Leute gibt, die sich vielleicht an Vernissagen und so ein bisschen unwohl fühlen. Weil mal ehrlich, die Kunstwelt kann doch auch ein bisschen einschüchternd sein. Ja, wir gehen tief in das Thema rein. Und dann gehen wir im zweiten Teil des Gesprächs. Da geht es um Valentina, ihre erste Schwangerschaft, die alles auf den Kopf gestellt hat. Sie hatte postpartale Depressionen nach der Geburt und ihre ganze Welt ist stillgestanden. Valentina redet extrem offen über diese schwere Zeit und ich bewundere sie sehr für das und bin ihr extrem dankbar, dass sie den Mut gefasst hat, heute bei mir das zu erzählen. Es gibt viel zu besprechen. Wir fangen an und hören, was sie sagt.
Vali, was ist das Erste und das Letzte, was du machst am Morgen und am Abend?
Das ist fast ein bisschen peinlich, muss ich dir sagen. Aber am Morgen schaue ich halt wirklich zuerst mein Handy an, um zu schauen, ob mir jemand geschrieben hat. Und ich muss dann feststellen, es hat niemand geschrieben. Und am Abend, ja, schaue ich wahrscheinlich als Letztes meine Füße und meine Hände eingrämen. Etwas ganz Einfaches, ja. Und dann stehe ich auch nicht mehr auf, eigentlich.
Du hast Kunstgeschichte studiert. Mal, wir steigen jetzt ein bisschen ein in deinen beruflichen Werdegang. Mhm. Was hat dich an diesem Fach so fasziniert?
Du, so vieles. Also ich finde, Kunstgeschichte so als Disziplin ist halt sehr global. Es ist zeitlos. Viele Kulturen und Länder werden mit Kunstgeschichte verbunden. Und es ist einfach eine Disziplin, die es schon sehr lange gibt. Und das fasziniert mich. Während dem Gymi hat mich Geschichte sehr interessiert und auch Kunstgeschichte. Ich hatte die letzten zwei Schuljahre habe ich auch Kunstgeschichte gehabt und es hat mich einfach wahnsinnig fasziniert, weil es einfach eine enorme Bandbreite gibt, wo man sich eben auch spezialisieren kann drauf. In der Kunstgeschichte ist es also alles basiert auf Tradition. Und die Traditionen werden dann halt mit unserem Zeitgeschehen verbunden. Mit unserem, wo wir leben, mit unserer Technologie, mit politischen Themen, die aktuell sind. Und so ist Kunst auch immer etwas anderes. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Und das geht halt auch immer weiter. Es hat wie auch kein Ende. Das hat wie so, ja, es nimmt mich wunder, wenn ich ein Kunstwerk anschaue, wie das jemand in 30 Jahren dann kann anschauen und interpretieren. Und das sind so die, das Endlose ist sicher etwas, was mich sehr fasziniert.
Wenn jemand sagt, du, ich studiere Kunstgeschichte, dann gibt es vielleicht auch Stimmen im Umfeld, die sagen, ja, was schaffst denn du mal? Und das ist das nicht eher ein Hobby? Ist dir das auch so gegangen?
Du, ja, also der erste Satz, wo ich in der ersten Vorlesung gesessen bin, hat der Dozent gesagt, schön, dass ihr alle da seid, aber ihr müsst wissen, was ihr da macht, ist total brotlos und ihr müsst wirklich die Leidenschaft haben, um das zu studieren, weil nachher Position zu finden ist schwierig. Viele bleiben an der Uni, die Stellen sind rar, vor allem in der Schweiz, und ihr müsst da wirklich halt einfach das Interesse haben, um da zu bleiben. Aber eben, es ist so ein bisschen brotlos. Und wenn ihr das nicht akzeptiert oder nicht wollt, dann könnt ihr da rausgehen, da ist die Tür. Und das habe ich eigentlich noch erfrischend gefunden. Und es ist auch, ja, es ist sicher auch ein Privileg, können Kunstgeschichte studieren, weil eben, die Bezahlung ist meistens jetzt nicht unbedingt gross, das Salär, das man bekommt, je nachdem, was man macht. Also die Leidenschaft muss wirklich vorherrschend sein, um das machen. Es ist sehr viel Lesen. Es ist auch so, und ich glaube, das tun viele Kunstgeschichtsstudentinnen und Studenten auch ein bisschen vernachlässigen in den ersten paar Jahren. Es ist halt wirklich auch sehr viel mit Netzwerk verbunden. Also Netzwerke, also wirklich auch an die Ausstellungen gehen, die Vernissagen, auf Auktionen gehen, Leute kennenlernen. Es passiert halt sehr viel auf Networking. Und das, finde ich, muss man möglichst früh auch anfangen, um sich das aufzubauen.
Bist du als kleines Mädchen so kunstinteressiert gewesen? Hast du viel gemalt oder hast du viel gesagt, oh, bitte kommen wir ins Museum? Wie war das so gewesen?
Also es ist so noch interessant, dass meine beiden Grossväter von beiden Seiten haben gemalt haben. Mein Grossvater mütterlicherseits hat nach der Pension angefangen, Kunstgeschichte zu studieren. Und es hat mich immer sehr fasziniert, dass er das noch gemacht hat. Also im späten Alter, mit alles jungen Leuten nochmal anzufangen, ein komplett neues Fach zu lernen. Er hat dann wirklich den Bachelor und den Master gemacht und auch abgeschlossen. Und das habe ich schon sehr faszinierend gefunden. Und mit ihm habe ich sehr viel gemalt. Wir sind teilweise in der Matcha Steine sammeln und haben dort drauf schöne Motive gemalt. Ich habe auch sonst sehr viel mit ihm gebastelt. Mein anderer Grossvater hat mehr so Druckgrafiken gemacht, auch als Hobby. Und das war schon ein bisschen mein Zugang dazu. Und ich bin dementsprechend schon auch mit ihnen viel ins Museum gegangen. Meine Eltern direkt haben jetzt nichts mit Kunst zu tun gehabt, Kunst gern gehabt, aber jetzt nicht Kunst gesammelt. So.
Kannst du dich an einen Moment erinnern, an ein Kunstwerk, das dich so richtig berührt hat, zum ersten Mal, wo du davor gestanden bist und irgendwie so etwas empfunden hast?
Du, ich glaube, das ist wirklich das Werk, wo ich mich zum ersten Mal in meinem Kunstgeschichtsstudium zum ersten Mal richtig im Detail beschäftigt habe. Und das ist ein Werk von Salvador Dalí im Kunsthaus Zürich. Das war eine Übung im Studium, die geheissen hat, Übung vor Originalen. Das ist irgendwie auch lustig, weil man denkt sich in der Kunstgeschichte, ja, du schaust sicher die ganze Zeit Kunst im Original an. Das ist aber gar nicht so. Es ist halt wirklich sehr viel Lesen, sehr viel Theorie. Und die Übung hat mich fasziniert, weil ich habe mich dort mit dem Dalí-Werk beschäftigt. Das hat geheissen Femme à tête de rose, von den 30er Jahren von Dalí. Und das ist einfach ein tolles Werk. Es ist aus verschiedenen Perspektiven eigentlich. Es ist ein Werk, das surrealistisch ist, ein typisch surrealistisches Werk. Und es hat unglaublich schöne, filigrane Details. Und man kann wirklich haptisch fast schon fühlen, wie er die Sachen hat wollen überbringen. Es hat zum Beispiel dort einen Stuhl drauf, wo eigentlich auch menschliche Formen drauf sind. Der ist ganz filigran weiss gezeichnet. Und man sieht wirklich, dass er hat will die Transparenz reinbringen. Fast so ein bisschen wie aus Glas. Man hat das wirklich richtig gespürt. Und das habe ich so faszinierend gefunden, wie man mit Farbe so etwas kann überbringen kann, dass es fast schon spürst, dass es anlangen kann. Und das Bild ist mir noch sehr gut im Kopf, auch aus dem Grund. Ich habe dann nachher erfahren, dass das Werk auch mal in den 60er Jahren vom Kunsthaus gestohlen worden ist. Und das ist auch nochmal in der Kunstgeschichte, eben die Geschichte dahinter, hinter dem Bild, finde ich immer auch sehr spannend. Man muss, ja, es ist, ein Kunstwerk ist ein physisches Gut. Es wird transportiert, es ist mobil. Und das ist halt auch etwas, was ich spannend finde. Es ist nicht etwas statisch, es ist dynamisch.
Ich merke so, wie du für dein Fach brennst. Mhm. Und dass du am richtigen Ort gewesen bist, wahrscheinlich während der Uni. Wie ist es nachher weitergegangen, wo du die Ausbildung fertig gehabt hast?
Nachher, also ich habe während dem Studium immer gearbeitet. Ich denke, das ist auch etwas, was ich jedem Kunstgeschichtsstudent, oder Studentin kann empfehlen, dass man früher ein Praktikum macht. Ich habe in einer Galerie gearbeitet, gerade am Anfang von meinem Studium. Die hat Katz Contemporary geheissen. Die gibt's heute nicht mehr. Und dann habe ich auch noch ein Kurzpraktikum gemacht in einer anderen Galerie. Vom Nicola Fonsinger. Ein halbes Jahr. Und dann habe ich eigentlich meine erste richtige Stelle gehabt, die länger gegangen ist, im Auktionshaus Christie's in Zürich. Und dort konnte ich auch länger bleiben, weil ich dort noch die Möglichkeit hatte, zur Mutterschaftsvertretung zu machen. Und dort bin ich eigentlich, ja, also mit 20 habe ich eine Mutterschaftsvertretung gemacht vom General Manager. Und das war schon nochmal eine Erfahrung für mich, weil es eine höhere Position war. Ich musste mich schon ein bisschen auch behaupten als junges Girl, noch nicht gerade fertig mit dem Studium. Ich war dort noch so ein bisschen in der Endzeit von meinem Bachelor. Und das hat mich schon, ja, mich auf die Arbeitswelt vorbereitet. Und nachher ist dann die Reise für mich weitergegangen, dass ich bei der Art Basel anfangen konnte, im VIP-Team. Dort konnte ich ein unglaublich tolles Netzwerk gewinnen und auch eigentlich können feststellen, dass ich mehr möchte mit der Kunst an sich arbeiten. Bei der Art Basel hast du eigentlich mit der Kunst nichts zu tun, du arbeitest an der Organisation. Und das ist sicher etwas, was ich dann gemerkt habe, das möchte ich nicht mehr so weitermachen. Ich möchte mich spezialisieren auf etwas. Und habe dann mich entschieden, mich vor allem auf Fotografie zu spezialisieren. Und dort ist dann eigentlich der Weg weitergegangen, dass ich dann meinen Master gemacht habe an der Uni Zürich und eben mit am Lehrstuhl für Fotografie. Und das gibt's eigentlich in Europa nur an zwei Orten. Und in Zürich eben unter anderem hat es den Lehrstuhl gegeben. Und so habe ich dann eigentlich ja gemerkt, dass ich mich eigentlich eben möchte als Expertin, kann man sagen, vielleicht selber ausbilden, und zwar in der Fotografie.
Warum Fotografie?
Fotografie ist so ein spannendes Medium eigentlich in erster Linie für mich, weil es kann jeder. Wir haben alle ein iPhone, viele haben eine Kamera zu Hause und viele machen es. Und ich finde, dass es dann künstlerisch wird, muss man halt nochmal einen Zacken mehr dazu leisten. Fotografie kann man auch studieren an einer Kunsthochschule. Aber eben, es ist vielfach halt auch so, dass die Leute dann meinen, ja, Fotografie sammeln, das ist doch gar keine Kunst. Also die Fotografie muss sich heute immer noch behaupten, um als Kunstform angesehen werden. Und diese Challenge finde ich spannend. Plus finde ich, Fotografie ist sehr zugänglich. Und trotzdem muss man es kunsthistorisch analysieren. Auch die Fotografie ist übrigens ein physisches Gut. Also wenn man Fotografie sammelt, dann hängt das auch an der Wand, es hat auch einen Rahmen, es hat eine Rückseite und so weiter. Es ist nicht nur digital und das vergessen auch viele Leute, dass es halt, dass Fotografie schon auch sehr viele Eigenschaften hat von anderen Medien, von Malerei, von Skulptur. Das ist sicher das, was mich fasziniert. Plus finde ich, es ist zugänglich aus dem Grund, dass es halt noch, ja, eigentlich auch noch preisgünstige Sachen gibt zum Kaufen. Also es ist auch ein guter Einstieg für junge Sammler. Bei einer Malerei ist es so, es ist einzigartig. Es gibt es nur einmal. Und bei der Fotografie schafft man mit Editionen. Und somit ist man nicht der alleinige Besitzer, meistens, in Klammern, von einer Fotografie, sondern es hat wahrscheinlich jemand anderes auch noch. Und das finde ich aber ist auch eigentlich eine Chance, um sich dann eben auch austauschen mit den Leuten, die vielleicht den Künstler oder das Werk auch besitzen.
Du hast vorher gesagt, Fotografie ist sehr zugänglich. Ich gebe dir recht. Ich bin bei einem Foto, bei einer Fotografie kann man sich relativ schnell eine Meinung bilden, auch als Laie. Sonst finde ich auch die Kunstwelt ja schon auch so etwas Elitäres oder es kann sehr einschüchternd wirken. Alle sind zum Teil so ein bisschen cool an der Vernissage und jeder will sich so ein bisschen mit Insiderwissen übertrumpfen. Ich weiss nicht, stimmst du mir zu? Oder gerade so als junge Frau in dieser Szene hast du an mich gedacht, ja, jetzt muss ich mich da behaupten. Und wie nimmst du das wahr?
Ja, ich gebe dir recht. Ich gebe dir vor allem auch recht in einer kleinen Stadt wie der Stadt Zürich, dass es einschüchternd ist, weil es ist eine kleine Szene. Aber eigentlich ist jeder herzlich willkommen an einer Vernissage. Und es kommen auch immer sehr viele Leute von anderen Branchen und Disziplinen. Die Kunst, vielleicht auch etwas, was mich fasziniert, ist auch sehr verbandelt eben mit anderen Bereichen, mit der Mode sehr eng, mit Design, mit Architektur. Und so kommen auch andere Fachpersonen auch zusammen. Ich gebe dir recht, dass, also meine Kunst ist auch, oder, ja, in der Pyramide ein Luxusobjekt. Aber es gibt halt wirklich auch Kunst, wo man mit einem kleinen Portemonnaie kaufen kann. Und das vergessen viele Leute. Und das ist teilweise auch schade, dass das die Leute vergessen, weil es ist ziemlich präsent auch, dass es Vereinigungen gibt, und auch Künstler, wo noch Preise haben, wo man kann erwerben kann. Es gibt zum Beispiel auch, jetzt in Winterthur ist jetzt gerade eine Ausstellung gewesen, die heisst Jungkunst Winterthur mit alles jungen Schweizer Künstlern. Da gibt es auch die Edition VFO, die zum Beispiel Druckgrafiken macht mit etablierten Künstlern, wo man auch kann mit einem kleinen Portemonnaie erwerben kann. Also ich habe schon das Gefühl, es hat Sachen rum, es ist vielleicht einfach nicht so präsent und ich glaube, wenn man sich aber dafür möchte interessieren, kommt man relativ schnell dann zu diesen Sachen auch.
So interessant, weil eben wenn man an einer Art Basel ist, dann ist die Stimmung zum Teil schon sehr cool und auch ernst und es soll ja Freude machen. Kunst ist etwas Schönes, es ist etwas, wo man sich eben an der Spitze von der Pyramide noch kann leisten. Art Basel kann man sich nicht unbedingt leisten, aber ich denke dann auch bei diesen Leuten, weisst, beruhigt euch, es geht jetzt nicht darum, am offenen Herzen operieren, es soll da um etwas Schönes gehen.
Es hat eine Ernsthaftigkeit dahinter, die man aber auch total mit Humor nehmen kann, finde ich. Da Basel ist auch ein Gesehen und Gesehen werden, das ist Teil von dieser Messe. Und das ist auf eine Art auch gut, weil es ist ein Happening, Kunst ist ein Happening. Also, es gibt übrigens auch Happenings, die dann zu Kunst werden. Und ich glaube, die Leute inszenieren sich halt auch gern. Und, das darf man teilweise auch wirklich nicht allzu ernst nehmen.
Du hast vorher gesagt, es gibt auch Events, wo durchaus Leute mit einem kleineren Portemonnaie willkommen sind und wo man einfach reinlaufen darf, ohne Berührungsängste. Hast du Tipps, um selber eine Kunstsammlung zu starten?
Ich glaube, es ist auch schulen und wissen oder herausfinden, was einem meist interessiert. Und ich glaube, das kann man wirklich nur machen, indem man eben Ausstellungen besuchen, Messen besuchen, Auktionen verfolgen. Viele wissen nicht, bei Auktionshäusern kann man auch etwas sich ausrahmen lassen und etwas wirklich auch in die Hände nehmen. Also, so Sachen würde ich sicher machen, um herauszufinden, in welche Richtung eine Kunstsammlung könnte gehen. Und dann eben sich ein Budget setzen. Das ist sicher wichtig. Ja, und ich denke, über viel gesehen und mit vielen Leuten darüber reden. Ich glaube, das sind so die Sachen, wo ich als Tipps für gebe, ja.
Hast du selber auch eine Sammlung?
Ich habe selber auch eine Sammlung. Ich habe vor etwa 12 Jahren angefangen zu sammeln. Und meine Sammlung hat sicher zeigt so ein bisschen auf, was ich für Interesse habe. Aber es hat jetzt eine Stringenz oder ein bestimmtes Thema, das ich verfolge. Was ich vorher dir erzählt habe, mit den Materialien, die mich interessieren, das könnte vielleicht etwas sein, was so ein bisschen in den Werken, die ich sammle, gemeinsam hat. Also ich habe sehr viele Werke, oder die meisten Werke in meiner Sammlung, wo es um Materialien geht, spezielle Materialien, die mit Drucker gedruckt worden sind und nachher aufgeklebt oder digital gemacht worden sind oder eben auch sehr haptisch sind mit Stoffen. Ich habe zum Beispiel ein Werk mit Strumpfhosen. Also es ist sehr haptisch erfahrbar, meine Sammlung, das kann man vielleicht so sagen. Aber es hat jetzt nicht ein gemeinsames Thema und ich kann auch von einem Künstler nicht zig Werke, sondern meistens nur eins oder zwei.
Mhm. Während der Praktikas und in den Galerien hast du anderen geholfen, eine Sammlung aufzubauen. Was ist nachher gekommen, nach dieser Zeit?
Also eben nach dem Auktionshaus Christie's, nach der Art Basel, wo ich eigentlich nur kurz war, ein Jahr, habe ich dann angefangen als Collection Manager in einer privaten Kunstsammlung. Und dort bin ich 8,5 Jahre gsi, also eine ganz lange Zeit. Und ich kann sagen, dass ich dort wirklich dort habe ich mein Know-how aufgebaut in der Fotografie. Ich hatte dort das Glück gehabt, eine Sammlung vor mir zu haben, die extrem dynamisch ist, wo viel gekauft wird. Viel gekauft wird, die wirklich auch einen Sinn machen in der Sammlung rein, wo man kann extrem tolle Ausstellungen machen, wo man Bücher machen kann. Und es war eben spezialisiert auf Fotografie. Und das war mein grosses Glück gewesen, dass ich halt das anwenden konnte, was ich in der Theorie gelernt habe in der Fotografie. Und so konnte ich mich auch schulen. Ich war dort zuständig für diese Sammlung. Von dem Moment, wo etwas angeboten wurde, ist, bis es bei uns ankommt. Ich konnte den ganzen Zyklus mitmachen. Ich war dafür zuständig, das Werk anzuschauen, einen Zustandsbericht zu machen. In der Fotografie gibt es ja extrem viele Techniken. Ich konnte mich auch diesbezüglich schulen, dass ich herausgefunden habe, okay, wenn ich das so anschaue, dann finde ich heraus, was es für eine Technik ist. Ich konnte mich teilweise auch bei den Künstlern selber oder Fotografen selber schulen. Die Sammlung hat teilweise sehr viel, also sehr tiefe gesammelt, sehr viel Werke pro Künstler anfangen sammeln. Und so konnte ich auch pro Künstler eigentlich wissen, okay, wenn jetzt der Künstler, der hat das so gemacht in den 30er Jahren und in den 40er Jahren ist er dann umgeswitcht in einen anderen Inhalt, in eine andere Technik. Und so habe ich ja, einfach auch eine extreme Tiefe können entwickeln mit dem Know-how. Und dann, ja, bin ich dort gewesen und es hat sich extrem entwickelt. Die private Sammlung hat einen Museumsbau. Der erste 2013 haben sie den erstellt. Und der zweite ist dann ein paar Jahre später dazugekommen. Wir haben dann angefangen, Führungen zu machen. Es hat Ausstellungen gegeben, die regelmässig gewechselt haben. Wir haben Inhouse-Kataloge gemacht. Also, du hörst, ich habe eine extreme Bandbreite von meinem Beruf. Und das ist einfach nicht selbstverständlich. Und für das bin ich sehr dankbar, dass ich so eine grosse Vielfalt in meinem Aufgabenfeld hatte. Und das macht es mir heute sicher auch einfach, mich auch mit Sachen zu beschäftigen und mich in Sachen reinzudenken, auch strategisch. Und ja, was ich auch sehr gerne gemacht habe in dieser Sammlung, ist eben Führungen machen für ein breiteres Publikum. Ich tue sehr gerne Kunst vermitteln, mein Wissen teilen und auch mit Studenten zusammen arbeiten. Das haben wir dann auch angefangen. Ich habe das im Studium immer sehr geschätzt, einen Dozent zu haben, der zugänglich ist, der die Sachen auch nicht immer noch kompliziert erklärt, sondern auch mal einen einfachen Ansatz hat. Und das habe ich immer versucht, dieser Vermittlung auch so zu praktizieren.
Du bist in dieser Sammlung am Arbeiten, schon ein paar Jahre dort. Und dann wirst du schwanger.
Genau. So ist es. Ja, das ist, relativ plötzlich gekommen. Also wir sind ziemlich schnell schwanger geworden. Zu einer Zeit, wo fast ein bisschen, es ist ein bisschen eine turbulente Zeit gewesen für mich. Wir haben da gerade nach einem längeren Bau sind wir umgezogen. Und einen Tag nach dem Umzug mache ich den Test und der ist positiv. Und ich habe mich natürlich sehr fest gefreut. Das ist ein Geschenk für eine schwanger zu sein. Auch mein Partner hat sich sehr fest gefreut, meine Familie auch. Ich habe mir alles sehr schön ausgemalt, schon visuell, schon geplant und habe gewusst, es wird ein Winterkind und habe das auch so toll gefunden, dass der Winter ist ja immer ein bisschen Zeit von der Kontemplation, kann man sagen, von der Ruhe, vom Relaxen. Rückzug. Genau, vom Rückzug. Ich habe mich gefreut, den Winter, die ersten 3 Monate, so ein bisschen daheim zu sein und mit einem Feuer und so. Ich hatte aber schon auch das, viel Angst in mir rein gehabt, was sicher auch normal ist. Ich denke, das hat jede Frau, wenn sie schwanger ist, zum ersten Mal. Ich hatte Angst gehabt, dass ich jetzt eigentlich gerne ein bisschen Zeit gehabt hätte, um durchschnaufen. Es war eine strenge Zeit dort für mich, auch beim Arbeiten. Und das hat mich schon auch ein bisschen gestresst, dass ich wie jetzt kommt gerade das Nächste auch, wo auch alles komplett neu ist. Wenn es so etwas gewesen wäre, wo ich schon irgendwie gewusst hätte, wie alles rauskommt, wäre es auch nochmal anders gewesen. Und ja, ich denke im Fall auch, es ist schon auch so, dass man hört viele Horrorgeschichten von in den Schwangerschaften, wo etwas nicht gut läuft. Und das war schon immer ein bisschen in meinem Hinterkopf gewesen, so ein bisschen die Angst, oh, was ist, wenn etwas nicht gut läuft und so. Und das hat mich auch, hat auch dazu geführt, dass ich auch zum ersten Mal mir noch mal mehr bewusst wurde, dass ich eigentlich eine sehr ängstliche Person bin. Das habe ich schon immer ein bisschen gewusst, dass ich das bin, aber das ist mir dort noch mal ein bisschen bewusst wurde. Ich habe schon sehr viel Ängste in mir rein gehabt. In der Schwangerschaft schon, wo eigentlich am Anfang gut abgelaufen ist. Und trotzdem habe ich diese Ängste gehabt. Eben, sicher auch aus dem Grund, weil gerade vorher sehr viel passiert ist bei mir und ich eben die Zeit vielleicht gern auch ja, ein bisschen freier gewesen wäre im Kopf und mir das gut da hätte.
Wie erklärst du das, dass du schon immer ein bisschen ängstlicher gewesen bist?
Oh, ich weiss nicht, ob wir dort hin wollen gehen. Das hat sicher damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin. Dass viele Sachen in meinem Leben passiert, die dazu geführt haben. Aber etwas ist sicher, dass mein Vater ist sehr früh gestorben. Also ein bisschen Verlustängste ist es. Problem, das ich sicher seitdem habe. Und sonst, ja, ich glaube, ich mache bei einer Person, die sich sehr viel Druck macht und mit Druck kommt auch Angst. Und das ist sicher auch ein Punkt, das habe ich auch heute noch, wenn ich daran am Arbeiten bin, dass ich eben mir sehr viel Druck mache, alles versuche, es perfekt zu machen. Und das geht einfach nicht, da kann man nur scheitern und das muss ich immer wieder merken. Und ich glaube, das Muttersein hat mich eben auch dazu gebracht, nochmal selber zu reflektieren, wie ich eben an was ich eigentlich muss schaffen, um mir den Druck und überhaupt die Ängste zu nehmen.
Ja, und gerade das Thema Perfektion bei einer Schwangerschaft, du kannst ja eh nicht steuern, wie sie rauskommt. Mhm. Und das lernst du wahrscheinlich relativ früh im Prozess vom Schwangersein, das ist wie nicht mehr in deiner Hand, gell?
Ja, wenn ich das so gewusst hätte, wie du das jetzt mir sagst, wäre mir vielleicht einiges erspart geblieben. Ich habe schon immer gedacht, ja, ich kann es irgendwo durch doch steuern. In meine Schwangerschaft verläuft. Und irgendwo kann man das ja auch steuern. Ich glaube, man weiss seine Grenzen. Und ich habe durch den Druck mir auch sehr viel zu Lasten gemacht. Sachen, die ich gar nicht mehr hätte machen müssen, wo ich einfach durchgebissen habe und dachte, das kann ich jetzt auch noch machen. Und eigentlich ist es mir aber zu viel und dort hätte ich eigentlich einen Cut machen müssen. Und darum, ich habe in meiner Schwangerschaft schon auch sehr meine Grenzen kennengelernt, wo ich sicher anders machen würde in einer zweiten Schwangerschaft. Aber das sind doch eigentlich alles mega tolle Erkenntnis, die ich jetzt daraus gewinnen konnte. Ja, und ich glaube schon, dass gewissermaßen kann man sich schon auch die Schwangerschaft, nicht alles kann man steuern, natürlich, aber man kann auch psychisch sich auf das vorbereiten, was kommt und sich eben auch wirklich auch rausnehmen. Aus dem Privaten, aus dem Geschäftlichen, um sich die Zeit nehmen, dass man sich auf die Schwangerschaft und eben auf die Geburt kann gut vorbereiten.
Total, aber ich finde gerade in der ersten Schwangerschaft eben, man weiss nicht, spinne ich jetzt, dass ich müde bin? Es ist ja, ich bin ja nicht krank, ich bin schwanger, alle machen da weiter im Beruf, ich will auch nicht hinten anstehen, ich will auch zeigen, ich bin bereit zum Gas geben und gleichzeitig eben hat man es noch nie erlebt, wie das ist, eine Schwangerschaft zu haben im Körper, psychisch und physisch, also völlig verständlich.
Ja, absolut, das habe ich von vielen Leuten, was du sagst, auch immer wieder gehört, das ist wirklich so. Und trotzdem bin ich immer wieder ins Schlittern gekommen, beim Denken, ja, ich bin ja nicht krank. Ich bin ja, ich sage jetzt mal, nur schwanger. Und ich kann doch das auch alles leisten. Vielleicht auch dort, wenn ich es mir jetzt so überlege, schon angefangen, dass ich mich halt vergleiche. Ich habe halt von tollen Schwangerschaften gehört, wo die Frauen bis zum letzten Tag arbeiten und von anderen, die haben müssen 3 Monate liegen. Es gibt so ein breites Spektrum. Und ich habe mich wahrscheinlich immer an denen orientiert, die halt wirklich noch bis zum letzten Tag gearbeitet haben. Leider. Das würde ich heute definitiv anders machen und mir dort mehr Zeit nehmen.
Hast du bis zum letzten Tag gearbeitet oder wie ist es weitergegangen?
Nein, leider nicht. Das habe ich nicht können. Ich habe dann ab der 30. Woche Wehen bekommen und bin dann ins Unispital gegangen, unter anderem zu der Sheryl, die ja auch schon bei dir im Podcast war.
Als Hebamme?
Ja, und bin dann in der Nacht angekommen und habe Vorwehen gehabt und bin in der Woche gewesen und habe Medikamente müssen nehmen, damit ich die Geburt möglichst lang rauszögern kann, damit mein Sohn noch nicht auf die Welt kommt und wir auch das mit der Neonatologie nicht müssten machen. Und ich habe das dann geschafft. Also mit diesen Medikamenten ist das dann gut rausgekommen. Es ist aber ziemlich heftig gsi, die Medis. Also ich hab die in einer Dosis müssen nehmen, wo ich, ja, fast ein bisschen Halluzinationen hatte, ein Herzrasen und so weiter. Und das macht einem dann auch Angst. Ja, und in dieser Nacht, das wollte ich vielleicht auch noch schnell sagen, als ich in das Spital kam, bin ich eben allein gegangen. Mein Partner war nicht rum. Und die Angst, dass jetzt mein Sohn auf die Welt kommt, das ist einfach, die ist auch wieder so gross gewesen. Und ab dann hat, sage ich jetzt mal, eine mühsame Zeit angefangen. Ich bin dann vom Spital heimgekommen. Ich habe im Spital immer recht lang gearbeitet im Bett, um möglichst noch alles abzugeben in der Sammlung, dass sich einfach alles gut vorbereitet ist, dass meine Arbeitskollegen einen möglichst smooth Übergang haben. Und das habe ich aber auch gern gemacht. Also, es war auch eine Ablenkung für mich im Spital. Aber auch das war wahrscheinlich auch wieder ein bisschen zu viel gewesen, als ich mich dort aufgebürdet habe. Muss ich jetzt im Nachhinein sagen. Und dann habe ich, ja, bin ich die letzte Woche eigentlich mehrheitlich im Bett gsi. Ich hatte extreme Schmerzen gehabt. Ich konnte nicht gross laufen oder mich körperlich betätigen, weil ich immer ein Gefühl in mir hatte, als würde mir, also wirklich etwas rausgehen. Ich habe immer das Gefühl, ich muss mich anspannen und es hat sicher auch etwas Psychisches damit zu tun gehabt, aber auch der Körper, der das Gefühl in mir gemacht hat. Aufgrund von meiner Psyche vermutlich auch. Und dann ist es so, dass ich dann eben einleiten musste. Und dann, die ganze Geburt ist dann leider eben auch nicht optimal abgelaufen. Ja.
Einleiten haben wir im ersten Podcast schon mal gehabt, das Thema. Das heisst, man gibt wehenfördernde Mittel, damit das Kind auf die Welt kommt. Und genau. Das kann sehr heftig sein, gell?
Ja, ich habe das wirklich nicht gut vertreibt, die Einleitung. Ich bin auch heute der Meinung, retrospektiv, dass mein Sohn wahrscheinlich einen Tag später natürlich auf die Welt gekommen wäre, ohne Einleiten, weil die Mittel haben bei mir innerhalb 10 Minuten ganz, ganz üble Wehen ausgelöst, also auf der Kurve nach oben. Es ist nicht smooth angefangen mit langsam merke ich sondern es hat gerade volle Pulle angefangen und das hat mir halt auch so Angst gemacht. Und ich wollte eigentlich, dass man mit dieser Einleitung jetzt aufhört, weil ich habe das Gefühl gehabt, es ist schon genug, dass mein Körper das macht. Ja, und so einen genauen Geburtsbericht gebe ich dir jetzt da nicht, aber es ist wie so, es ist auch zu unspannend, aber es ist wirklich eine heftige Geburt gewesen, sehr kurze Geburt. Ich habe mich auch in dem Spital leider so aufgehoben gefühlt von den Personen, die für mich zuständig waren. Und ja, eben, dass die Angst noch da war von der Zeit vorher, von diesen paar Wochen, es hat sich auch mitgeklettert in meiner Geburt, dass ich mich nicht richtig gehen konnte, dass ich auch nicht richtig für mich eingestanden bin. Ich habe alles so ein bisschen über mich ergehen lassen. Und das ist vielleicht ein Tipp, den ich an der Stelle gerade möchte an den Frauen geben. Es ist schwierig, als Laie in der Medizin für sich einzustehen, aber als Mami habe ich schon das Gefühl, wenn man jetzt so lange das Kind in sich hineingetragen hat, man hat ein Gespür dafür, was ist richtig und was nicht und wo sollte ich vielleicht mir eine zweite Meinung einholen. Und das würde ich bei einer zweiten Schwangerschaft, wenn jetzt etwas eben in die Richtung gehen würde, definitiv nochmal abklären lassen.
So ein wichtiger Hinweis. Und auch wieder, es ist einfach nicht einfach. Es ist deine erste Geburt gewesen. Du hast das vorher nicht erlebt, hast keinen Vergleich. Und hast gemacht, was du hast können.
Absolut. Und weißt du, das Lustige ist ja, ich habe mich da mit dem Hypnobirthing beschäftigt. Und ich habe, ja, das Hypnobirthing hat ja wirklich darum, eben nicht einzuleiten, sondern eben sehr viel mit dem Schnaufen zu arbeiten, mit sonst Instrumenten, die einem helfen können, wie Düfte und so weiter. Und ich habe mich da extrem eingelesen und auch Podcasts losgelassen diesbezüglich. Und nachher mache ich eigentlich das Härteste, was man machen kann. Also im Sinne von einleiten, unnatürlich und so. Und ich bin auch nicht auf das vorbereitet gewesen. Ich habe gedacht, ich kann die Wehen verschnaufen und habe ich halt nicht können. Und das ist halt schon für mich in der Geburt fast so ein bisschen ein Scheitern gewesen. Also überhaupt nicht mit dem übereingestimmt, wie ich mich eigentlich vorbereitet habe. Und ja, ich glaube, man muss bei einer Schwangerschaft schon sich eben, wenn man das möchte, sich ein breiteres Know-how generieren, was eben auch für Komplikationen geben könnte und dann auch nicht enttäuscht sein, wenn es nicht so ist. Und ich bin das dann halt schon gewesen, weil ich habe mich auf das Hypnobirthing sehr versteift, habe da auch so einen Intensivkurs gemacht mit meinem Partner und so. Und ja, das ist sicher auch etwas gewesen, was ich jetzt würde ein bisschen anders machen. Und ich habe dann gemerkt, mich bei jemandem mit Know-how tue ich mich beruhigen. Wenn ich weiss, ungefähr, was alles könnte, was könnte auf mich zukommen, beruhigt mich das. Andere sind so, die informieren sich gar nicht und das beruhigt sie mehr, dass man sich kann mehr spontan verhalten und ja, vielleicht auch sich die Angst nehmen, was alles für Komplikationen kommen können. Ich bin eher das Gegenteil, ich bin eher so mit Know-how, beruhige ich mich eher.
Aber weisst, auch da wieder, bist du ja irgendwo streng mit dir, wenn du sagst, ich hätte mich breiter sollen informieren. Du hast gemacht, was du hast können. Du hast es nicht können kontrollieren. Niemand kann den Burg bis zum letzten Detail kontrollieren. Du hast eingeleitet, eine kurze, heftige Burg gehabt. Dein Sohn ist da, gesund. Wie sind die nächsten Stunden und Tage verlaufen?
Ja, mein Sohn ist natürlich ein extrem grosses Geschenk für mich. Es sind so viele schöne Stunden haben wir in dem Spital verbracht, wo wir einfach nur geschaut haben, was er alles macht, was er für Geräusche macht. Und ich bin dann im Nachhinein schon auch gut betreut worden. Ich habe mich dann zu dieser Zeit nach der Geburt dort aufgehoben gefühlt. Wir haben mal noch eine Nacht gehabt, jetzt im Nachhinein. Ein lustig gewesen. Wir haben danach gehabt, das Stillen hat nicht ganz funktioniert und wir haben dort eine Schreinacht gehabt von meinem Sohn, weil er einfach Hunger gehabt hat und wir haben niemanden gerufen. Wir dachten, ja, das ist ja normal, das Baby schreit halt und er hat auch tatsächlich Hunger gehabt. Am nächsten Tag haben wir gemerkt, okay, dann müssen wir jetzt wirklich anfangen stillen oder zuschöppeln und ja, man merkt einfach, man ist noch so unerfahren, dass einfach, ja, dass man so viel noch lernen muss und man kommt halt in den Schweizer Spitälern schon sehr viel an die Hand über, gerade schon im Spital. Und da bin ich schon sehr dankbar, dass ich an dem Ort gewesen bin, wo sich wirklich die Leute sehr viel Zeit genommen haben für uns. Und ich habe natürlich auch gewusst, nachher kommt auch die Hebamme noch lang und so. Man muss noch nicht gerade alles von Anfang an verstehen, wie alles funktioniert. Ich hatte im Spital eine gute Zeit gehabt. Natürlich hatte ich viele Momente auch gehabt, wo ich niedergeschlagen gewesen bin. Jetzt gerade mit dem Stillen habe ich mir glaube auch ein bisschen zu viel Druck gemacht, dass es von Anfang an sollte klappen, was einfach nicht nötig war, weil bei den meisten klappt es nicht von Anfang an. Und ich habe mich eben mit dem Stillen eben gar nicht beschäftigt in der Schwangerschaft, weil ich eben gedacht habe, ja, wenn es dann nicht geht, bin ich enttäuscht. Und nachher ist es aber dann trotzdem gewesen, dass ich mir wieder einen Druck gemacht habe, auch dort. Anyhow, ja, wir sind dann heim und ja, so die Zeit daheim im Wochenbett ist für jede Frau anstrengend. Mein Sohn hat sehr starke Schreiphasen entwickelt, wo ich mir dann auch wieder Vorwürfe gemacht habe. Ist vielleicht die Geburt eben noch so ein bisschen im Kopf? Hat er ein Trauma da? Bin ich? Kommt er zu wenig Milch über von mir? Und so weiter. Also ich habe wieder alles wieder auf mich genommen. Und das hat ein bisschen eine Spirale gegeben im Kopf, wo ich am Ende des Wochenbetts noch nicht draussen gewesen bin. Und ja, eigentlich dann habe ich mir noch etwa 2-3 Wochen Zeit gelassen, um zu schauen, wie entwickelt sich meine Stimmungssituation. Und die hat sich einfach nicht verbessert. Und da habe ich gemerkt, ja, da muss ich wahrscheinlich jetzt ein bisschen tiefer gehen graben. Ich hatte das Glück, Freundinnen zu haben, die auch gerade geboren haben. Das hat mir auch sehr viel gebracht, auch im Austausch. Und ich habe halt gemerkt, die haben das jetzt nicht so extrem wie ich. Und meine Hebamme hat sich am Schluss auch hat in ihrem Schluss gesagt, es gibt da so ein Online-Formular, wo man ausfüllen kann, wo Fragen gefragt werden, die vielleicht eben hindeuten, wo deine nächste Reise angeht und wo du vielleicht jetzt nochmal ein bisschen mehr musst dahinter sitzen, dass du wieder auf Vordermann kommst mit deiner Psyche. Und ich habe das Formular leider nie ausgefüllt. ich gedacht habe, ja, jetzt ist ja noch das Wochenbett, jetzt ist es normal, dass man Stimmungsschwankungen hat. Ja, und dann habe ich dann gemerkt, dass ich da wirklich mehr Hilfe brauche.
Du sagst Wochenbett, wie alt ist da dein Sohn? Also wie viele Wochen sind jetzt vergangen?
Ja, so 8 bis 10 Wochen.
Ja, also schon ein Zeitchen, wo so ein bisschen über den Blues rausgeht, wo viele Frauen erleben, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, oh, meine ganze Welt ist kopfüber und ich weiss nicht mehr genau, wer ich bin. Es ist ein bisschen länger gegangen als das, in 2 Monaten. Wann hast du gemerkt, eben irgendetwas ist einfach komisch, ich bin nicht mehr die Wally, die ich vorher war. Hat es so einen Tag oder einen Moment gegeben? Oder?
Du, immer wieder. Also ich habe wirklich gestruggelt mit meinem Tag. Ich kann nicht mehr aufstehen. Sicherlich auch davon, körperlich habe ich mich lange nicht gut gefühlt. Aufgrund meiner Geburtsverletzungen. Es hat sich recht in die Länge gezogen alles. Also ich kann auch mich körperlich nicht gross können oder nicht lang können betätigen. Was auch wieder zurückführt, ich bin ja vorher schon so lange gelegen, oder? Ich bin ja vorher, hat meine Geburt fast so gefühlt angefangen und habe nicht gross noch können etwas machen. Und ich bin wie ungeduldig geworden. Ich habe gedacht, jetzt muss mein Körper doch einfach mal funktionieren und meine Psyche doch auch wieder. Ich muss mich auch jetzt auch freuen. Und ich habe einfach gemerkt, dass meine Tage extrem lang sind im Kopf. Ich habe am Morgen keine Motivation gehabt zum Aufstehen. Ich habe mich im Fall auch wirklich nicht auf den Tag gefreut. Was ich nicht gehabt habe, ist, ich habe nicht eine Ablehnung gehabt gegenüber meinem Sohn. Das habe ich nicht gehabt. Das haben die auch noch recht viel, wo so ein bisschen im Spektrum sind von postpartaler Depression. Das habe ich nicht gehabt, eine Abneigung. Aber eben, ich habe mehr Druck gemacht aufgrund von dem Schreien. Das Stillen nicht funktioniert. Ja, eigentlich alles, was ich gemacht habe am Tag, habe ich auf mich genommen. Und ich habe dort keinen Ausweg gefunden. Und das sind eigentlich, also sind tageweise, ist es mir nicht gut gegangen. Da habe ich vielleicht mal einen Tag, der besser gelaufen ist, aber es ist immer wieder gekommen.
Was sind so die ersten Schritte ein bisschen wieder zu dir selber gewesen? Hast du können Hilfe von jemandem annehmen?
Mein Umfeld war natürlich wahnsinnig wichtig. Also einerseits meine Mutter, meine Familie, mein Stiefvater und natürlich mein Partner. Es sind da ganz wichtige Teile gewesen, um viel darüber reden, das zu akzeptieren. Meine Mutter ist, wo mein Partner wieder arbeiten, täglich bei mir gewesen und hat mir meinen Sohn abgenommen oder mir geputzt, gewaschen, gekocht. Also, ich habe in dem Moment ein paar Mal an Frauen gedacht, die in der umliegenden Umgebung jetzt nicht gerade ein Umfeld hat und das alles müsste allein meistern, das wäre für mich einfach nicht möglich gewesen. Ich wüsste wirklich nicht, wie ich das geschafft hätte. Und das ist sicher, also mein Umfeld, dann eben meine Freundinnen, die eben alle gleichzeitig schwanger gewesen sind und schon teilweise schon geboren haben, wo ich mich sehr viel austauscht habe mit ihnen und mir auch Kraft gegeben haben und mir etwas vorbeigebracht haben oder mal einen kurzen Spaziergang, wo mir gut getan hat. Das sicher auch. Und dann als letzter Punkt habe ich mir dann auch externe Hilfe geholt. Ich habe dann, es gibt eine tolle Seite, die heisst Postpartale Depression Schweiz, wo man eine Fachpersonenliste kann, konsultieren kann, wo man eben sieht, in der umliegenden Umgebung, wer auf das spezialisiert ist. Und ich habe dann recht viel Psychologinnen und Psychologen angeschrieben, viel ausgebucht. Und eine hat sich dann gemeldet, gerade im Nachbarsdorf, zu der bin ich dann eigentlich wöchentlich gegangen für eine gewisse Zeit und habe das dann, ja, nach dem 7. oder 8. Monat bin ich dann wie das letzte Mal gegangen, wo ich dann gemerkt habe, es geht mir besser, ich habe alles gesagt, wir haben alles besprochen, wir sind auch sehr viel in meine Vergangenheit zurückgegangen, bevor ich meinen Sohn hatte, das hat mir auch gut getan. Ja, das sind eigentlich so die Unterstützung, die ich mir dann geholt habe.
Hast du dort auch das erste Mal das Wort postnatale Depression gehört, offiziell? Oder hast du das vorher schon ziemlich klar vermutet, dass es das ist?
Ja, gell, die Leute haben mich auch gefragt, ja, meinst du, hast das? Ich glaube, wie bei jeder Depression gibt es einfach ein Spektrum. Es gibt ein Spektrum von ganz heftig, wo die Frauen nicht mehr auf ihr Kind schauen können, die hospitalisiert werden. Das habe ich nicht gehabt. Und dann gibt es Frauen, die haben es ganz leicht und ich kann dir jetzt auch nicht sagen, in welchem Spektrum, also ich bin in dem Spektrum gsi und vielleicht eher, ich sage jetzt mal, in der Mitte vom Anfang so ein bisschen. Weil ich bin nicht hospitalisiert worden, ich gehe jetzt heute nicht mehr in Therapie, aber ich habe es definitiv gehabt, weil es ist über das Wochenbett hinausgegangen. Ich habe ein Gefühl gehabt, wo ich sagen konnte, von anderen, die das auch gehabt haben, die haben das auch gehabt. Und ich habe interessanterweise in meiner Schwangerschaft, es gibt auf dem SRF ein Doku, wo es eben um die Postpartaldepression geht. Und ich habe die in meiner Schwangerschaft gesehen. Und ich habe gewusst, was so ein bisschen Symptome sind. Und auch Denkweise einer Frau, die das haben. Und ich habe mich natürlich dort schon dort drin gesehen. Interessanterweise hat in dieser Dokumentation hat es auch geheißen, dass sehr viele Frauen, die vorher psychisch belastet gewesen sind, eben mehr in die Postpartaldepression kommen. Das kann ich jetzt von mir so nicht behaupten, aber trotzdem bin ich dort angekommen und ich bin dankbar, dass in der Schweiz eben so eine Vereinigung gibt, die einem da unterstützen kann. Und ja, ich habe es gehabt, aber sicher nicht so schlimm wie jetzt andere Frauen, die jetzt zum Beispiel in dieser Dokumentation vorgekommen sind.
Wir haben Herbst, das ist im Winter passiert, im Winter, wo du dir anders vorgestellt hast, gemütlicher und es ist anders rausgekommen. Wie geht es dir heute, wenn du jetzt an die Zeit zurückdenkst und dein Sohn der Winterjährig wird? Wie geht es dir Wally heute?
Es geht mir gut. Ich freue mich sehr, dass er jetzt jährig wird. Es ist so viel in diesem Jahr passiert, nicht nur mit mir, sondern auch mit ihm, dass jedes Mal jeder Papi versteht, was ich da meine. Es ist so schön zu sehen, wie er jeden Tag wieder etwas Neues lernt. Und ich freue mich jetzt in diesem Winter, dass er den Schnee zum ersten Mal richtig wahrnimmt, dass wir in die Berge fahren können und er dort nochmal eine neue Natur sieht und nochmal neue Leute, die ihn umgeben. Das ist einfach immer ein grosses Geschenk. Aber klar, also die Zeit von meiner Depression, meine Geburt, meine Schwangerschaft, das wird immer ein Teil von mir sein. Und das ist aber auch gut. Und ich glaube, indem ich auch mit Leuten darüber rede, ist es auch ein Teil von meiner Therapie. Und es ist auch, Depression ist ja auch nicht von heute auf morgen fertig. Das zieht sich ja schon weiter. Und ich habe immer noch teilweise Tage, wo ich sehr viel an die Zeit zurückdenke, wo ich traurig werde und wo mich die Zeit belastet. Aber ich sehe sie natürlich jetzt viel mehr als Chance, dass ich eben auch stärker geworden bin. Bin unglaublich dankbar, dass ja mein Sohn ein gesunder Bub ist. Und das muss ich mir immer wieder vor Augen führen, dass das ja eigentlich die Hauptsache ist. Aber die Hauptsache ist halt auch, nebst dem gesunden Bub auch ein gesundes Mami zu haben. Und das wollte ich meinem Sohn unbedingt bieten. Und ich möchte ihm dann auch irgendwann mal erzählen, wie das für mich war. Ich denke, dass ist wichtig, dass mein Sohn auch weiss, wenn er genug alt ist oder mich auch mal danach fragt oder so. Und ich auch, ja, Väter und Mütter kann ein Beistand sein und das kann teilen, was ich erlebt habe.
Das finde ich so wichtig, was du sagst, dass es eben Mami auch muss gut gehen, der Mutter, weil viele sagen, hey, jetzt freu dich doch, jetzt hast du ein gesundes Kind und ist doch schön und schau, und draussen schneit's, und das erzeugt ja einfach auch wieder einen riesen Druck.
Das ist ja so, das hat es bei mir auch ausgelöst. Ich habe mich natürlich für die Frauen extrem gefreut, die das können so schön erleben konnten. Aber es gibt eben auch die Fälle, wo das nicht so schön abläuft. Und klar habe ich auch schöne Momente gehabt. Also ich möchte dann jetzt nicht sagen, dass ich in dieser Zeit vom Wochenbett keine schönen Momente erlebt habe. Es war wunderschön gewesen. Wir haben schöne Stunden daheim verbracht, auf dem Sofa, mit dem Sohn beim Schlafen zugeschaut. Und es ist mir dann auch mit dem Stillen dann auch besser gegangen und so. Es ist auch eine sehr schöne Zeit gewesen, aber es ist auch eine Zeit gewesen, die wirklich überschattet war von meiner Stimmung. Und das muss man einfach so akzeptieren und, ja.
Für deinen Partner war es wahrscheinlich auch eine anspruchsvolle Zeit gewesen. Das erste Mal Vater werden, grosse Veränderung und dich so zu sehen.
Ja, das ist schon so gewesen. Ich bin aber teilweise dankbar gewesen, dass er nicht den ganzen Tag daheim war, weil der Tag durch ist einfach für mich teilweise der Horror gewesen. Und dort hat mir meine Mutter auch sehr geholfen, eben da mir zu helfen im Haushalt, mit meinem Kind, eben mir einmal ein paar Stunden abzunehmen und so. Aber er hat es natürlich sicher mitbekommen, wir haben auch viel darüber geredet und er ist auch stolz gewesen auf mich, als ich dann gesagt habe, ich möchte die externe Hilfe da in Anspruch nehmen und das mal ausprobieren. Und er hat gesagt, das musst du unbedingt machen. Und mich da bestärkt in dieser Entscheidung, das in Angriff zu nehmen. Und ich glaube, das kann ich wirklich jedem raten, weil jemand externes hat einfach die Erfahrung und weiss, was für Denkanstöße und Instrumente wichtig sind in dieser Zeit. Und natürlich ist auch das Umfeld wichtig, wo man hat, sei es jetzt Familie oder eben Freunde. Aber trotzdem, ob ein Expertin zu haben, ein Experte ist halt schon einmal ein anderes Feedback, eine andere Rückmeldung, die man bekommt. Und meine Psychologin hat mir halt auch wirklich sehr fest gesagt, eben, mach dir den Druck nicht, du hast da dafür, du kannst für den ganzen Ablauf nicht viel dafür und das, du solltest dir das wirklich zu Herzen nehmen. Und das hat mir schon auch geholfen, das von jemandem extern zu hören, wo es jetzt sicher gut meint mit mir, aber auch eben viel Erfahrung hat mit anderen Leuten, die das gehabt haben.
Und das ist auch etwas, was man in den Alltag mitnehmen kann, das mit dem Druck, wenn es ist immer so einfach gesagt, jetzt bist lieb mit dir, bist nicht so streng mit dir, ist ja eine riesen Charaktersache, die man nicht einfach abstellen kann. Und die hat dich auch weitgebracht im Job und überhaupt. Aber ja, dass man sich das vielleicht im Hinterkopf behaltet, es ist okay, wie es ist und ich mache, was ich kann.
Ja, nicht perfekt sein. Also, wenn man jetzt 3 Tage den Güssel nicht leert, geht die Welt nicht unter. Und das habe ich mir, also, der kleinsten Sache habe ich teilweise mich ein bisschen aufgehängt. Es ist sicher auch sehr, also, es ist ein Charakterzug von mir, den ich auch nie abstellen kann. Aber es hat mir einfach nochmal gezeigt, inwiefern, dass es kann halt ins Negative schlittern. Und das hat mich schon sehr zum Nachdenken gebracht. Und das wird ich, die Denke, die du jetzt gerade gesagt hast, habe ich fest in meinem Kopf verankert.
Ich möchte dir so viel danken, dass du das da so teilst. Es ist so ein privates Thema und ich finde es so wichtig, dass du so einen Einblick bist in das, auch wenn es riesen Mut kostet. Aber es ist auch schön, dich jetzt auch so zu sehen und dich auch lächeln zu sehen und zu wissen, der nächste Winter darfst du kommen.
Ja, absolut. Nein, es hat mich auch wirklich sehr gefreut, mit dir zu reden und ich glaube, ja, ich hoffe, dass es gute Feedbacks gibt auf den Podcast und dass ich auch gewissen Frauen vielleicht auch ein bisschen helfen mit meinen Aussagen. Und ja, es war wirklich sehr toll, mit dir zu reden. Vielen Dank, Geraldine.
So fest, gleichfalls. Ich lasse dich aber noch nicht ganz gehen.
Okay.
Ich habe am Schluss noch ein paar Fragen.
Ja.
Du darfst spontan beantworten. Mhm. Mal, jetzt haben wir viel von dunklen Zeiten geredet.
Ja.
Was bringt dich immer zum Lachen?
Ich würde sagen, mein Sohn und mein Partner. In Kombo.
Wann fühlst du dich am meisten nach dir selber?
Wenn ich in der Dusche bin.
Wieso?
Weil ich dort mal allein bin. Wenn ich dort mal allein bin und mich um mich kümmern und irgendwie, ja, einfach, ja, Dusche ist wie so für mich eigentlich, Duschen, das tut mir einfach gut.
Eine kleine Auszeit.
Ja, sozusagen.
Wenn du einen ganzen Tag frei hättest, einfach nur für dich, was würdest du machen?
Ich glaube, ich würde in ein schönes Spa gehen mit einer Freundin und am Abend einen guten Teller Pasta essen.
Du bist eine sehr ästhetische Person, du hast einen guten Geschmack. Wenn du nur noch ein Outfit tragen für den Rest von deinem Leben, was wär's?
Ich glaube, das wäre ein Blazer. Das finde ich immer, kann man immer gut anlegen.
Und unten dran nackt und nichts, oder?
Nein, aha, du wolltest ein ganzes Outfit. Nein, also ein Blazer ist auch das, was ich einfach immer in meinem Kleiderschrank und auch immer mitnehme, wenn ich jetzt nicht mehr hingegangen
bin. Gut. Wenn dein Leben ein Kunstwerk wäre, wie würdest du es beschreiben?
Mein Gott, das ist so eine schwierige Frage, Geraldine. Ich würde sagen, wellenförmig und es hat einen dunklen Hintergrund, aber einen hellen Vordergrund. Irgendwie so. Schwierig für mich.
Hast du eine Lieblingskünstlerin oder einen Lieblingskünstler?
Ja, einige. Einer ist sicher der Martin Sotto-Gliment. Der macht unglaublich tolle Sachen und ich habe auch Werke von ihm in meiner Sammlung und der schätze ich wahnsinnig als Künstler.
Und zum Schluss, wenn ich dir heute 20 Millionen schenke, weil ein Kunstwerk kaufst du?
Ich glaube, gerade ein paar. Also, ich würde sicher von Richard Avedon in The American West kaufen. Das ist eine Porträtserie, die er gemacht hat in den 70er und 80er Jahren. Der Kuppe vielleicht dann bald einmal an die Summe. Und vielleicht auch dazu noch vom Andy Warhol so ein Diamond Dust Werk. Wäre jetzt auch nicht so schlecht zum haben.
Gleich noch mal eine letzte Frage. Wenn du jungen Frauen etwas mitgeben willst, die in die Kultur- oder Kunstwelt wollen, beruflich, was ist dein wichtigster Rat?
Ja, ich habe es eigentlich vorher schon gesagt, also wirklich sich ein schnelles Netzwerk aufbauen, das ist, glaube ich, wirklich mein bester Rat. Und das auch gerne machen. Es gibt Leute, die nicht so gerne socialisen, aber ich glaube, in der Kunst, wenn man dort möchte weiterkommen, ist das Netzwerk wahnsinnig wichtig. Und sich das möglichst schnell aufbauen, möglichst viele Anlässe gehen, Veranstaltungen, Ausstellungen, um die Leute kennenzulernen, die eben in dieser Branche arbeiten.
Danke tausendmal, liebe Wale. Super spannend gewesen und ein ehrlicher Einblick.
Danke dir vielmals, es war wirklich mega toll bei dir und ich muss dir ein grosses Kompliment machen an dieser Stelle, du machst das wirklich fantastisch.
Es ist nur wegen meiner super Frau.
Ja, komm jetzt, nein.
Danke, liebe Wale.
Du bist immer zwei.
Das stimmt. Danke dir.
Mich hat es extrem beeindruckt, wie Valentina in so einer ruhigen, klaren und zugänglichen Art über ihr Leben reden kann und über die dunklen Stunden, die sie hat erleben musste. Ja, sie ist so eine warme, hilfsbereite, liebe Person, die sich um alle um sie herum kümmert und motiviert, zum dranbleiben. Und umso mehr tut es einem weh, dass gerade sie so eine schwere Zeit hat erleben mit Depressionen. Es freut mich aber so fest zu sehen, wie es bergauf geht bei ihr und wie sie motiviert ist und wie sie einfach wieder so zurück im Leben ist. Und ich möchte ihr so fest Danke sagen, dass sie heute so offen war und für ihr Vertrauen, das hier zu erzählen. Und euch möchte ich Danke sagen, dass ihr zugelassen habt. Ja, der Valentina wünsche ich alles Liebe für die Zukunft. Ich bin sicher, dass noch so viele schöne Sachen bei ihr werden passieren. Und euch möchte ich sagen, bis bald, wenn wir wieder hören, was sie sagt.